Savas, würdest du lieber mehrere Ultras hintereinander laufen oder einmal bei einem offiziellen Trailrun starten, um dich mit den anderen zu messen?
Mehrere Ultras hintereinander.
Die Antwort kommt schnell.
Drei, zwei, eins, here we go!
Also ich sag mal, kontrolliert gestorben. Ist egal, wie langsam oder schnell man läuft, der Lauf ist einfach brutal, brutal geil.
So, I almost lost my lunch on the streets of Champagne-Lac.
Cola rein bis zum Anschlag und einfach weitermachen.
Man denkt sich das zwischendurch, denkt man sich, wenn ich ankomme, dann falle ich einfach um und schlafe erstmal oder so.
Can you pound a coke?
No, I ate too much at the last aid station.
What?
When I took over the lead so early, I just thought it's not good.
Pretty much all my training was just steep up and steep down.
He's setting the crowd on fire, ladies and gentlemen, Kilian Jordan!
Ja, hallo zu einer neuen Trailfunk-Folge. Ich bin Isa, ich bin heute in München und mir gegenüber sitzt ein Gast, den ich schon ganz lange sprechen wollte. Es hat aber auch wirklich mehrere Monate gedauert. Heute ist er da, ich freue mich riesig, dass es klappt. Savas Kuban, hallihallo.
Hallo, freut mich, dass ich hier sein darf.
Heute Abend ist deine Filmpremiere vom neuen Film. Wie aufgeregt bist du?
Also das ist das zweite Mal, deswegen, ich kenne das Gefühl. Ich war schon mal hier in München mit meinem Film Trail der Träume. Und jetzt was ganz Besonderes mit dem neuen Dokumentarfilm, wieder hier zu sein, vor allem in München, weil es hier nochmal noch mehr Outdoor-Trailrunning-Fans quasi gibt, als jetzt im Norden in Ostdeutschland.
Wo du ja auch herkommst. Genau. Fangen wir doch mal von ganz vorne an. Wo bist du denn aufgewachsen?
Also ich bin geboren und aufgewachsen in Bremen. Ohne Berge, ganz flach.
Das stimmt, wenn ich an Bremen denke, da denke ich dann auch an alles, nur nicht irgendwie ans Ultralaufen und ans Trailrunning. Dazu kommen wir tatsächlich später noch zu diesem Thema Ultralaufen, Trailrunning. Aber erzähl doch mal von deiner Kindheit. Welchen Stellenwert hatte denn Sport, als du groß geworden bist?
Also Sport war für mich, seitdem ich denken kann, immer schon das Größte. Also meine Mama sagt auch mal, seitdem du krabbeln kannst, bist du nonstop in Bewegung. Und das ist keine Diagnose, ich glaube, dass ich einfach ADHS habe oder einfach hyperaktiv bin. Und deswegen war ich auch immer schon sehr aktiv, auch als Kind. Ich habe dann Fußball gespielt, wie viele andere Kinder auch, bis zu meinem Jugendalter auch. Habe viele verschiedene Sportarten ausprobiert und gemacht und es ist einfach die Liebe zum Sport allgemein.
Du warst ja dann auch länger im Kampfsport unterwegs, aber Laufen kam ja dann eigentlich erst relativ spät dazu, oder?
Ja, genau. Also Laufen war eigentlich auch schon immer da, weil meine besondere Stärke beim Fußball zum Beispiel war, dass ich laufstark war. Ich war sehr schnell und ich war immer an der Flügelspieler war ich und da habe ich viel gelaufen. Das war schon immer so eine Stärke von mir und auch das Training, Laufen, hast du aber nie so der Sport, der Fokus bei mir. Aber bin ich schon oft laufen gegangen, ja.
Wenn man verstehen will, wer du bist als Person, ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass man weiß, wie du aufgewachsen bist. Mit deiner Mama, mit zwei Schwestern, Brillen.
Eine Schwester, einen Bruder.
Eine Schwester, einen Bruder. Ja. Sorry, Bruder. Eine Schwester, einen Bruder, also drei Kinder, Mama alleinerziehend. Du bist ohne Papa groß geworden, Bremen, Hochhaus. Hm. Wie war das für dich beim groß werden? Hattest du immer irgendwie einen bestimmten Berufswunsch, dass du sagst, okay, du willst das mal irgendwie alles hinter dir lassen? Ich habe auch eine alleinerziehende Mama gehabt. Das sind auch tough times, kann man manchmal so ganz ehrlich sagen.
Also erst einmal, egal wie weit ich zurückdenke, ich erinnere mich nicht an meinen Papa, der hat uns schon verlassen, als ich geboren wurde. Auch meine Geburt war nicht geplant. Es gab sogar schon einen Termin für eine Abtreibung. Und in letzter Minute konnte man dann doch überzeugen, mich auf die Welt zu bringen. Und also meine Mama hat es wirklich sehr hart gehabt. Sie ist dann aus der Türkei gekommen damals, konnte die Sprache noch nicht, hatte keine Familie, keine Freunde. Hat das dann aber sehr gut gemacht, als alleinerziehende Mama. Aber ich bin auch seitdem ich klein bin mit sehr viel Existenzängsten groß geworden. Und das ist etwas, was ich jedem anderen oder meinen zukünftigen Kindern auch wegnehmen möchte, dass man sich nicht so unter Druck setzt zum Beispiel. Und deswegen war ich schon im jungen Alter, dass ich mich so unter Druck gesetzt habe. Ich habe mir wirklich schon Gedanken gemacht über Berufe und dachte mir Hauptsache irgendwas. Und ich konnte mir aber gleichzeitig auch nichts vorstellen. Ich habe mich irgendwie nirgends so gesehen. Insgeheim wollte ich mich immer schon verwirklichen mit etwas. Aber bis dahin, also es hat ja lange gedauert, bis ich meine Leidenschaft für mich entdeckt habe. Und in den Jahren habe ich quasi ganz viel verschiedene Dinge ausprobiert.
Was und, zum Beispiel?
Ja, was habe ich alles gearbeitet? Also ich habe so, ich war schon mit dem Jugendalter, habe ich schon im Laufschuhgeschäft gearbeitet. Das war ein kleines Zeichen.
Ja.
Aber da war ich noch gar nicht der Läufer quasi, der ich heute bin. Aber ich habe schon als im Laufschuhgeschäft gearbeitet. Und viele verschiedene Dinge. Ich habe dann auch eine Ausbildung gemacht als Sport- und Fitnesskaufmann, auch immerhin Sport.
Ja.
Also man sieht schon, Fokus war immer Sport. Und ja, bis dann dieser Tag kam, wo ich diese spontane Idee hatte, damals noch mit dem Rad von Hamburg übers Bremen dann nach Sevilla zu radeln, nach Südspanien. Und das hat dann alles für mich verändert.
Da kommen wir gleich noch zu. Du hast gesagt, du bist ohne Papa aufgewachsen. Das ist auch eine Parallele zu mir tatsächlich.
Mhm.
Hat der gefehlt? War das hart? Oder war es einfach so, du kanntest ihn gar nicht? Also quasi, er existierte auch dann so
gar nicht. Ich habe gar keinen Vergleich. Also ich weiß gar nicht, wie es ist mit Papa. Und deswegen vermisse ich es auch nicht, weil ich es noch nie hatte. Und meine Mama hat es sehr gut gemacht. Sie war gleichzeitig Papa und Mama. Und ich erinnere mich noch, meine Schwester ist nur 1,5 Jahre älter als ich.
Mhm.
Aber sie war gefühlt ein zweiter Elternteil. Bis heute noch respektiere ich sie sehr, fürchte ich sie sehr. Also ich habe immer Ärger von meiner Schwester bekommen, statt von meiner Mama. Und meine Schwester hat ja auch schon früh Verantwortung übernommen. Sie ist dann mit meiner Mama zum Beispiel zu Arztbesuchen gegangen, hat da einfach oder hat Briefe vom Amt übersetzt. Und deswegen respektiere ich sie wirklich sehr. Und ich bin das Küken der Familie, deswegen durfte ich immer machen, was ich will. Irgendwie durfte dann immer spielen, habe mir gar nicht so viel Kopf gemacht um die anderen, um Probleme oder um andere Sachen. Und deswegen bin ich da meiner Familie sehr dankbar.
War es dann schon auch so, dass deine Mama für dich den Wunsch hatte, aus dem Jungen soll was Gescheites werden? Also auch in Richtung Berufswahl jetzt?
Ja, also meine Mama, die hat auch immer diese Existenzängste gehabt, so, dass sie immer gesagt hat, mach irgendwas Vernünftiges, so mach irgendwas. Und sie konnten mir jetzt nicht sagen, von klein auf, du guck mal, ich hab nicht die Wahl gehabt, aber du, ich will, dass du deiner Leidenschaft folgst. Wenn du einen Traum hast, dann folg deinen Träumen. Das hat sie mir nicht gesagt. Das nehme ich auch nicht übel. Deswegen, weil ich einfach verstehe, sie ist halt im jungen Alter nach Deutschland gekommen und hat es gleich sehr, sehr schwierig und musste dann direkt arbeiten und konnte ihre Träume oder Leidenschaft nicht nachgehen. Und
hat man keine Zeit, ne?
Ja, hat man keine Zeit, die Sorgen, ich verstehe das schon. Deswegen habe ich aber wirklich auch diese Existenzängste immer gehabt und diesen Druck auch von klein auf. Und deswegen auch immer diese Stimmen dann von der Familie her, irgendwas machen. Und aber wenn ich jetzt so zurückdenke, dann das war nicht richtig. Also jetzt ist schon richtig, dass man versuchen sollte, der Leidenschaft zu folgen oder das zu machen, worauf man wirklich Lust hat und nicht irgendwie, wo könnte ich jetzt Geld verdienen und wo habe ich es sicher? Und,
ja. So wahrscheinlich dann auch nach dem Motto, es ist eigentlich total egal, was man arbeitet, Hauptsache man macht irgendwas oder was am Ende die Rechnungen zahlt.
Genau, das kann ich mir heute gar nicht mehr vorstellen. Ne?
Wenn deine Familie, sage ich jetzt mal eher, was ja auch total logisch ist, das kenne ich auch, eher aufs Geld fixiert war, weil man eben halt Existenzängste hatte, wie schwierig war es denn dann für dich so wirklich, zu sagen, okay, ich traue mich das und gehe auch wirklich jetzt mal meinem Traum nach, auch wenn ich überhaupt nicht weiß, wohin mich das führen wird.
Ja, das kam ja viel, viel später. Also wir war ja eigentlich noch vor 5 Jahren war ja der, dass sich mein Leben dann verändert hat, dass ich diese Entscheidung getroffen habe, diese spontane Idee entstanden ist. Bis dahin war es auch nicht anders bei mir.
Ja.
Da habe ich auch viel gemacht und wusste immer noch nicht so ganz, wo mein Weg ist, aber ich hatte immer irgendwie den Drang, was zu tun, hatte immer schon Energie und Motivation für etwas, aber ich wusste nicht, wohin damit. bis zu diesem spontanen Idee, das hat alles nochmal verändert für mich.
Das war 2020, da hast du dir gedacht, okay, du kaufst jetzt ein gebrauchtes Rad und radelst von Hamburg nach Sevilla, hast da auch nur 32 Tage gebraucht. Wie viel Fahrrad bist du denn eigentlich vor dieser Reise so am Stück gefahren? Du hattest wahrscheinlich nicht mal ein Rad, oder? Wenn
Nein,
du die Äpfel dafür
gar nicht. 0,0. Also ich bin als Kind zuletzt Fahrrad gefahren.
Ja.
Sehr gerne, aber danach gar nicht mehr und vor allem nicht als Sport quasi. Vielleicht so als Verkehrsmittel mäßig von A nach B zu kommen, aber ich habe gar kein Fahrrad gehabt. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung gehabt. Ich wusste nicht mal, wie man Reifen wechselt.
Das weiß ich auch nicht bis heute.
Und habe, wie gesagt, die Idee gehabt und habe mir dann einfach ein gebrauchtes Rad besorgt, weil auch nicht viel Geld da war für ein teures Rad. Und habe mir gar nicht so groß Gedanken gemacht und habe mir dann gedacht, wo könnte ich, ganz am Anfang war ja die Frage, wo fahre ich überhaupt hin?
Ja.
Ich wollte schon länger weg sein, also ich wollte schon eine Reise machen. Deswegen, und mich gleichzeitig herausfordern, weil ich halt immer sehr ehrgeizig war im Sport und schon immer mich herausfordern wollte. Und deswegen fiel mir Sevilla ein und ich habe 2015 war ich mal für 8 Monate in Sevilla, habe bei einer spanischen Gastfamilie gelebt, immer mit denen schon Kontakt gehabt und das war so der erste Gedanke, den ich hatte. Dachte ich mir, okay, das ist weit genug für eine Herausforderung, ich bin länger unterwegs und kann die Familie jetzt endlich mal wieder besuchen. Habe die dann, als ich die Idee hatte, angerufen direkt, habe gesagt, ich komme euch jetzt endlich mal wieder besuchen. Dann haben die mich gefragt, wann kommst du an, wann bist du da, wann kommst du? Ich so, keine Ahnung, ich weiß nicht, ich kann das gar nicht einschätzen, ich komme mit dem Fahrrad. Und die haben dann erstmal so reagiert, wow, okay. Und ja, wie gesagt, ich habe die Idee gehabt und dann fing es auch schon an, dass ich mir das Rad besorgt habe. Ich habe das Rad noch gar nicht gehabt. Habe mir das Rad besorgt, dann auch irgendwie ganz günstiges Equipment. Wie gesagt, noch keine Zeit gehabt, irgendwie mich noch weiter irgendwie Dinge zu planen. Wenn ich jetzt im Nachhinein überlege, wie ich das gemacht habe, dann musste ich schon so schmunzeln, weil ich habe auch viel zu viel Zeug mitgenommen und also man hat sich auf jeden Fall schon daraus gelernt. Und ja, genau, 6 Tage später von der Idee bis zur Umsetzung hat es 6 Tage gedauert, bin dann einfach losgeradelt und habe dann, genau, mir gar nicht groß Kopf gemacht.
Ich glaube, ein paar Sequenzen sieht man ja auch in deinem ersten Film, wie du da mit dem Fahrrad losfährst, und als ich das gesehen habe, musste ich auch schmunzeln, weil ich dachte mir irgendwie, süß. Also das Fahrrad sieht jetzt nicht zwingend danach aus, dass man da jetzt irgendwie entspannter, ich habe es hier stehen, 3247 Kilometer fährt. Das war eher so eine Art Fahrrad, ja, da fahre ich maximal mal mit in Vorort oder irgendwie ins nächste Viertel. Aber hast du diese Fahrradfahrt nach Sevilla auch gemacht mit dem Hintergrund, dass du sagst, so, jetzt gehst du in den Extremsport oder willst damit mal irgendwie Geld verdienen oder war es eher so, ach, ich schau jetzt mal, was ich kann?
Ich schau jetzt mal, was ich kann. Okay. Genau, das war's. Also ich habe noch gar nicht Extremsport im Kopf gehabt. Also das, ja, deswegen meinte ich ja, während der Reise habe ich das so für mich entdeckt. Das hat ja mein Leben verändert. Wie gesagt, es war kein Extremsport. Ich bin einfach losgeradelt und am ersten Tag schon gleich über 100 Kilometer, dann am zweiten Tag 130, dann 180 Kilometer. Und so ging es weiter täglich. Und das ist auch der Beweis. Ich habe ja am Ende auf dem Video, ich habe einen Tag vor der Reise mir auch gedacht, ey, ich sollte das Ganze mal filmen. Habe vorher auch noch nie vor der Kamera gesprochen. Habe mir dann eine Kamera besorgt und habe das Ganze auch gefilmt, irgendwann auf YouTube hochgeladen. Ist bis heute noch drin, auch wenn ich es selber nicht mehr anschauen kann, weil ich mich wegcringe, sage ich mal, und fremdschäme. Aber ich habe es nur drin gelassen, weil ich so viele positive Kommentare bekommen habe von Menschen, die genau so gedacht haben, gesagt haben, wie hast du das gemacht mit dem Rad, gar keine Kenntnisse, gar keine Vorbereitung. Und das war so für viele der Moment, wo die sich gedacht haben, ey, wenn der das so kann, dann kann ich das auch. Mhm. Ich habe noch eine E-Mail bekommen von jemandem, der auch eine Tour mal geplant hat. Das war sein Traum. Der hat sich aber nie getraut. Mhm. Der hat sich nie getraut, hat mir dann eine E-Mail geschrieben mit hunderten Fragen. Und wie hast du das da gemacht und hier und wie hast du dich da vorbereitet und wie lange? Ich kannte ihn gar nicht. Ich habe ihm dann einfach nur geantwortet, du stellst zu viele Fragen. Ich kenne dich zwar nicht, ich bin mir aber sicher, dass du das auch kannst. Mhm. Weil ich ja, wie gesagt, auch rausgefunden habe oder bewiesen habe auch, dass man auch mit reiner Willenskraft auch so weit kommen kann. Mit den einfachsten Equipment quasi. Und ich weiß noch, auch während der Reise habe ich auch einen anderen Radfahrer getroffen, der auch eine kleine Tour gemacht hat. Der hat mir dann gesagt, ich habe ein halbes Jahr mich vorbereitet für meinen 800-Kilometer-Tour und du hast direkt innerhalb von 6 Tagen radelst hier ein paar tausend Kilometer. Aber wie gesagt, das ist so eigentlich, wie ich mich beschreiben würde. Mhm. Ich bin immer jemand schon gewesen auch, der nie lange nachgedacht hat und einfach gemacht hat. So hört sich für viele auch so leicht, kann auch so leicht, leichtsinnig sein, mhm. aber ist für mich immer, habe ich immer sehr positive Erfahrungen gemacht, weil ich auch heute noch mit der Erfahrung begebe ich mich gerne in Situationen. Natürlich bin ich auch heute erfahrener und reagiere einfach spontan auf die Situation und in den meisten Fällen findet man immer eine Lösung.
Ja, und vor allem spontan muss man ja sein bei so einer Riesenreise. Ein Jahr später dann, 2021, bist du von München nach Istanbul gelaufen. Das sind 2249 Kilometer. War das dann so das erste Mal, dass du wirklich in dieses Laufgame eingetaucht bist?
Ich habe mein Rad in Sevilla gelassen, bin mhm. da zurückgeflogen und hab kein Fahrrad mehr gehabt und fing dann an, längere Distanzen zu laufen.
Einfach nur, weil du kein Fahrrad mehr
genau.
hast?
Ich habe damals dann auch, das war auch die Zeit, wo ich mit dem Kampfsport aufgehört habe. Mhm. Das habe ich ja auch damals sehr leistungsorientiert gemacht. Ich habe auch 2 Profikämpfe gemacht, damals auch. Aber ich habe einfach, die Lust ist mir entgangen, auch beim Kampfsport. Da ist man auch nicht irgendwie vorangekommen. Und ich habe einfach wieder nach etwas gesucht, ja, wo ich an meine Grenzen gehen kann oder mich herausfordern kann. Und es war einfach das Laufen, weiß nicht, ich kann mich nicht ganz erinnern an den Tag, wo ich mich vielleicht entschieden habe zu laufen. Mir war einfach danach, wie bei Forrest Gump wahrscheinlich. Nee, und fing längere Distanzen zu laufen, aber es hat mich nie gereizt, an einem Marathonlauf teilzunehmen. Mhm. Und ich bin bis heute, auch mit der Erfahrung, noch nie an einen Marathon gelaufen, also einen offiziellen Marathon.
Ja.
Ich habe dann wieder eine andere Idee gehabt. Ich dachte mir, kann ich von Hamburg nach Bremen laufen zu meiner Familie. Ich habe damals noch in Hamburg gelebt. Das sind so 100 Kilometer. Und das war auch gleichzeitig mein erster Marathon.
Mhm.
Nur das waren fast 2,5 Marathon-Distanzen. Und ich glaube, 14 Stunden habe ich ungefähr gebraucht. Bin dann in Bremen angekommen und das hat dann auch wieder völlig alles verändert. Auch mein Mindset, weil ich mir auch dachte, wenn ich 100 Kilometer laufen kann, was kann ich noch alles machen?
Und das heißt, du hast dann auch einfach gesagt, du probierst es jetzt mal aus, ohne eigentlich wirklich zu wissen, wie es funktioniert.
Ja, genau.
Okay.
Genau, und dann kam die Idee mit, dass ich auch wieder länger unterwegs sein wollte.
Ja.
Und hat dann die Idee gehabt, nach Istanbul zu laufen. Ich bin ja Deutsch-Türke quasi. Und dachte mir, okay, das ist auch wieder weit genug für ein Abenteuer auch. Und genau, und hat dann die Route gewählt und bin dann durch Südosteuropa, durch 9 Ländergrenzen gelaufen.
Hast du noch Family in der Türkei oder in Istanbul?
In Istanbul nicht. Die Familie kommt aus dem Südosten.
Okay.
Ich habe jetzt nicht so viel Kontakt, aber die Familie meiner Mutter, die leben alle noch dort.
Was hat denn deine Mama gesagt, als der Sohnemann gemeint hat, du Mama, ich laufe jetzt mal nach Istanbul?
Boah, ich glaube, bis heute können die immer noch nicht ganz so damit was anfangen, weil meine Familie ist sehr unsportlich.
Okay.
Also jeder in der Familie, keiner macht wirklich Sport. Ich war immer schon der Einzige, deswegen können die das nicht so ganz nachvollziehen. Ich weiß gar nicht mehr, wie die reagiert haben. Also die haben mir das wahrscheinlich erstmal noch gar nicht geglaubt, bis mhm. es dann wirklich losging. Ich habe wirklich einen Tag vorher auch gesagt, ich gehe jetzt wirklich, also ich laufe jetzt morgen wirklich los, damit du Bescheid bist. Ja, ja, ja. Also die haben mir das gar nicht geglaubt, bis ich dann wirklich mich verabschiedet habe und gesagt, ich laufe hier, also ich muss jetzt los.
Ich mein's ernst.
Ja.
Man sieht ja auch in deinem Film, als du dann dich sozusagen zu Hause von deiner Family verabschiedet hast, um nach Peru zu fliegen, dass die... Ich will jetzt nicht sagen, sie waren nicht unterstützend, aber ich finde, man hat ihnen die Skepsis schon auch so ein bisschen angemerkt, dass sie jetzt nicht so ganz genau wissen, wohin sie dich da jetzt eigentlich ziehen lassen. Ist das richtig?
Ja, aber erst einmal muss ich sagen, meine Mama, sie sagt, sie ist auch in der Türkei nicht lange zur Schule gegangen. Sie hat schon im Jugend-, Kindesalter schon ihrer Mama geholfen auf Feldern, ganz früher noch.
Ja.
Also sie hat jetzt keinen Erdkundeunterricht gehabt lange und deswegen wusste sie gar nicht überhaupt, wo Peru liegt. Mhm. Also ich habe ihr dann ganz später gesagt, dass es schon sehr weit weg ist und meine Mama ist halt, die macht sich halt immer mega Sorgen, mhm. bis heute auch noch. Also Und das war so der Punkt. Nicht, dass sie das nicht so unterstützt hat oder sie hat sich halt mega Sorgen gemacht und die Familie. Aber generell, das war ja auch ein Thema, also auch wurde ja auch thematisiert im Film. Es ging ja darum, dass ich schon seit der Radreise die Idee hatte oder als ich die Leidenschaft für mich gefunden habe, da war für mich schon von Anfang an klar, ich will, das ist mein Traum, wonach ich irgendwie insgeheim mein Leben lang gesucht habe und ich möchte mich verwirklichen. Ich will das am besten beruflich machen. Ja, ich habe, bevor ich überhaupt in Sevilla ankam mit dem Rad, rief ich in Madrid einen Freund von mir an, der lebte auch in München, und habe ihm dann erzählt, ey, ich will Abenteurer werden. So, weil ich das so geliebt habe.
Ja.
Und ich habe vorher noch nie etwas so sehr geliebt, wie das Abenteuer an sich. Auf der Radreise habe ich ja diese Vision erweckt quasi, jeden Tag an die vermeintlichen Grenzen zu gehen, das Ungewisse auch. Und ja, genau, an dem Zeitpunkt, wo ich die Idee hatte mit Peru, habe ich alles andere aufgegeben, konnte natürlich noch nicht davon leben. War ja klar, und das wird ja auch im Film thematisiert, dass ich diesen Traum habe, Extremsportler zu werden und dass die Familie nicht ganz versteht. Und das ist fast schon normal, würde ich sagen. Also ich glaube, jede Mama würde da reagieren und sagen, was hast du da vor, was bringt das überhaupt?
Ja, vor allem Berufswunsch, Abenteurer oder Extremsportler, ist ja relativ schwierig, da irgendwie einen Vertrag zu bekommen und dann am Ende des Monats so und so viel Geld auf dem Konto zu haben. Wie hast du das überhaupt gemacht? Wie finanziert man so eine Reise nach Peru? Und ich habe es ja gerade im Vorgespräch schon gesagt, ich bin über deinen Film auf dich aufmerksam geworden und dachte mir dann so, hä? Ich dachte irgendwie, ohne großkotzig klingen zu wollen, ich kenne irgendwie so ein bisschen die Szene in Deutschland, auch außerhalb des Trailrunnings. Von dem Typen habe ich noch nie was gehört. Wieso hat der einen Netflix-Film? Weil ich natürlich irgendwie davon ausgegangen bin, wer hat denn noch einen Netflix-Film? Robbie Williams, irgendwie so die Stars, alle Formel-1-Fahrer mit ihrer Serie. Dann dachte ich mir, ich kenne den gar nicht. Wieso ist der so groß? Wieso, in Anführungszeichen, ist der so groß und verdient so viel Geld, dass der gleich einen Netflix-Film hat? Nimm uns doch da mal mit und gib mal ein paar Einblicke. Verdient man damit überhaupt Geld zu Beginn? Oder wie schwierig ist es, damit überhaupt Geld zu verdienen?
Also ich will jetzt was wirklich Besonderes teilen. Das war ja die Zeit, das war wirklich eine harte Zeit für mich, weil, wie gesagt, ich konnte noch keinen Cent damit verdienen. Ich habe aber schon gelebt wie ein Profisportler. Ich habe trainiert wie ein Profi, im Positiven, wie ein Verrückter. Mhm. Also deswegen sage ich auch immer gerne, zitiere ich auch wirklich Vincent van Gogh, der gesagt hat, I put my heart and soul into my work, lost my mind. Also wirklich, ich konnte nachts, manchmal lag ich wach im Bett und war so motiviert, dass ich einfach nachts laufen gegangen bin noch, obwohl ich an dem Tag schon meine Kilometer gemacht habe. Ich war wirklich im Positiven sehr besessen. Es war eine besondere Zeit, weil ich halt der Wunsch einfach so groß war, meinen Traum zu verwirklichen. Aber auch zu der Zeit, wieso es auch so hart war, ich habe meine Wohnung in Hamburg verloren, musste zurück zur Familie nach Bremen, habe von gar nichts gelebt quasi. Ich habe manchmal Pfandflaschen abgeben müssen, damit ich mir irgendwie mein Essen und Trinken zahlen kann fürs Training. Ja, wenn man besonders viel läuft, Kalorien verbraucht, muss man mehr essen. Das war immer so mein Struggle. Wirklich, also auch zu der Zeit, wo ich noch in Hamburg gelebt habe, da habe ich mir gedacht, ey, ich muss jetzt noch mehr trainieren, aber kann mir jetzt nicht so viel zu essen leisten. Meiner Familie habe ich nie was gesagt, ne, wie es mir eigentlich gerade so geht. Und ich konnte mir, wie gesagt, dann habe ich die Idee gehabt, schon länger nach Peru zu reisen und das Projekt zu machen, aber ich konnte mir noch nicht mal ein Busticket leisten, um irgendwie aus Bremen rauszukommen oder so. Und ja, das war dann eine lange Zeit, wo ich mir die Frage gestellt habe, wie kann ich dieses Projekt umsetzen? Mhm. Und ich hatte, wie gesagt, noch keine Erfahrung, das war noch ganz am Anfang, keine Sponsoren. Natürlich habe ich ganz viele E-Mails verschickt, noch damals ganz einfach, zwei Zeiler an irgendwelche Sponsoren. Hey, ich habe ein cooles Projekt vor, wollt ihr mich nicht sponsoren? Ich habe dann einen Weg gesucht und kam dann selbst auf die Idee, eine Filmproduktionsfirma anzuschreiben, bei denen ich schon gesehen habe, dass die ähnliche Projekte auch gemacht haben. Und ich habe denen auch geschrieben, gesagt, hey, ich bin der Savas aus Bremen, ich habe ein cooles Projekt vor, wollen wir nicht einen Film draus machen? Mhm. Und auf die Idee muss man überhaupt kommen. Ne? Ich bin irgendwie noch null bekannt, noch...
eigentlich niemand.
Ja, aber so, das sage ich auch bei meinen Vorträgen immer. Ich sage immer, you have not because you ask not. Ja? Mhm. Immer fragen, immer nach mehr fragen. Und dann besteht auch die Möglichkeit, dass man auch vielleicht mehr erreicht. Und genau, dann habe ich einen Termin gehabt mit der Filmproduktionsfirma, konnte dann überzeugen. Die fanden mich ganz spannend oder meine Geschichte ganz spannend oder mich als Person auch, dass die gesagt haben, das könnte funktionieren vor der Kamera. Und genau, dann war klar, dass da ein Film daraus entstehen wird. Und so habe ich dann irgendwie noch Unterstützung bekommen. Aber bevor es losging, habe ich habe ein paar Laufschuhe gehabt. Die waren komplett durch. Die waren durchlöchert. Und damit haben wir auch den Teaser gedreht. Den Teaser sieht man heute. Da waren wir in Nordspanien, wurde ich eingeladen. Ja. Ich hab wirklich kaputte Schuhe gehabt. Und ich dachte mir, ich kann mich noch so gut erinnern. Das sind jetzt schöne Erinnerungen. Damals nicht so schön. Aber ich habe mir diese Schuhe angesehen. Ich dachte mir, ey, du willst jetzt der Profi extrem. Ich habe schon von mir selbst gesagt, ich bin Extremsportler. Wenn ich jemand gefragt hat, was machst du? Ich bin Extremsportler. Mhm. Habe mich schon verhalten wie so ein Profi. Und dann habe ich mir das angeguckt. Habe gesagt, du kannst dir nicht mal Schuhe leisten. Also gebrauchte Schuhe.
Ja.
Aber das hat mich nur noch mehr motiviert. Und wie gesagt, durch die Kooperation mit der Filmproduktion war es dann möglich, das Projekt erstmal umzusetzen.
Das heißt, ohne die wäre das alles gar nicht passiert wahrscheinlich.
Ja, genau. Das war ein schöner Start quasi und hat viel verändert. Und mit Netflix, was du mich gerade auch gefragt hast, heute ist mir einfach nochmal klar geworden, wie krass das ist, dass mein Film auf Netflix läuft. Mhm. Das ist so, ich hab das am Anfang, ich bin ja auch nicht aus der Filmbranche gewesen, deswegen dachte ich, okay, der kommt auf Netflix, das ist cool, ich finde Netflix auch richtig cool, viele haben Netflix zu Hause, aber jetzt nochmal erfahren, vor allem jetzt mit dem zweiten Film, wie gar nicht selbstverständlich das ist.
Ja.
Das ist schon was sehr, sehr Besonderes. Das heißt einfach nur, dass der Film einfach so gut ist und deswegen der auf Netflix gelandet ist. Aber auch zu deiner Frage, ich habe jetzt mit dem Film verdiene ich nichts. Also das ist für mich super gewesen, um mich selber zu vermarkten vielleicht, was heutzutage das Allerwichtigste ist, wenn man davon leben möchte. Das habe ich jetzt umso mehr noch erfahren. Aber so davon habe ich jetzt nichts verdient.
Hey Christian, modische Frage. Wie stehst du eigentlich zu Kompressionssocken beim Laufen?
Okay, ich habe es natürlich ausprobiert, aber naja, so einen richtigen Nutzen habe ich da nicht für mich rausziehen können und optisch finde ich es ehrlich gesagt auch nicht ganz so geil.
Kann ich absolut nachvollziehen. Ich bin ja selbst aus medizinischen Gründen auf Kompression angewiesen, eben nicht nur beim Sport und daher schätze ich den funktionellen Wert von Kompression doch schon sehr.
Und was genau ist jetzt die Funktion von Kompression?
Ja, der Strumpf übt ja so einen Druck von außen auf deine Beine auf und ja natürlich einen, der unten am Knöchel am stärksten ist und der nach oben hin abnimmt. Das unterstützt natürlich den Rückfluss des Blutes in den Venen vom Bein zurück ins Herz.
Und das hilft mir beim Sport?
Naja, ich würde sagen, venengesunde Menschen brauchen natürlich nicht zwingend einen Kompressionssockel, gerade weil bei sportlicher Aktivität der Rückfluss eigentlich sehr gut funktioniert. Aber gerade natürlich, wenn man sehr lange auf den Beinen ist, zum Beispiel eben bei Ultratrails, kann es eben sehr gut sein, dass der Körper oder vor allem die Venen ermüden. Manche berichten ja sogar von anschwellenden Füßen und das ist ja eigentlich auch nichts anderes als Flüssigkeit, die eben nicht aus den Beinen abgeführt werden kann. Und da können Kompressionssocken natürlich schon Abhilfe verschaffen.
Ich muss jetzt natürlich auch an François Denn denken, der immer Kompressionssocken trägt und ja schon einer der besten Trailläufer aller Zeiten ist. Also vielleicht ist da schon was dran. Kannst du mir da einen Produkttipp geben?
Ja, ich war in letzter Zeit viel mit den Produkten von Stocks unterwegs. Die finde ich echt angenehm, vor allem auch, weil sie relativ leicht anzuziehen sind. Das ist ja immer so ein bisschen tricky bei Kompressionssocken. Mit denen von Stocks ist das aber echt easy. Außerdem sind die Stocks-Produkte sehr leicht und atmungsaktiv. Besonders hervorzuheben ist da natürlich das Ultralight-Modell, was besonders aus dünnem Material besteht.
Stocks hat ja auch in Anführungsstrichen normale Knöchelsocken und die haben uns netterweise in letzter Zeit ein paar zum Ausprobieren geschickt und die habe ich in letzter Zeit immer mal wieder eingesetzt und da kann ich deinen Eindruck echt nur bestätigen. Also es ist sehr dünn, angenehm, leicht anliegend, ganz leicht komprimierend. Druckstellen sind da fast ausgeschlossen.
Probier ruhig auch mal die Kniestrümpfe aus. Muss ja gar nicht beim Laufen sein. Ich verstehe deine optischen Bedenken ja da absolut. Aber ich finde, für einen Zweck sollte wirklich jeder Läufer und jede Läuferin mindestens ein paar Kompressionssocken besitzen. Und zwar für nach dem Laufen. Also zum Beispiel, wenn man jetzt viele Stunden mit dem Auto vom Wettkampf nach Hause fährt, dann sind diese Socken Gold wert, eben weil die Venen natürlich geweitet sind und angeschlagen und das lange Sitzen ist da natürlich nicht gerade vorteilhaft. Du kannst ja dann, wenn du magst, auch eine Hose drüber ziehen.
Okay, danke. Das ist tatsächlich mal ein guter Tipp. Mehr zu den Produkten von Stocks könnt ihr über den Link in unseren Shownotes erfahren. Aber jetzt geht's erstmal weiter mit dem Podcast.
Das ist ja schon so, du hast es gemacht, weil es dein Traum war. Und Stichwort Vermarktung. Man muss sich ja danach dann auch vermarkten, um natürlich logischerweise irgendwie an Geld zu kommen. Und die Überschrift des Projekts war ja Ultralauf-Weltrekord. Und an diesem Weltrekordbegriff habe ich so ein bisschen mitbekommen, haben sich ein paar so aus der Trailrunning-Szene ein bisschen gestört, weil da war so der Tenor, okay, den kennt irgendwie keiner, von dem hat man noch nie was gehört. Der läuft da jetzt durch Peru und nennt es einen Weltrekord, obwohl es kein Vergleich mit anderen Läufern war. Du hast gerade schon gesagt, nee.
Nee, weil, gut, dass du mir die Möglichkeit hier nochmal gibst. Ich habe niemals etwas behauptet. Ich habe gar nicht mit einem Weltrekord gesprochen. Das kommt von der Filmproduktionsfirma. Hm. Und das war auch gar nicht der Plan. Also wir haben nicht das Projekt erstellt oder ich habe nicht das Projekt erstellt mit dem Gedanken, ich werde jetzt einen Weltrekord brechen. Das ist bis heute nicht mein Ziel.
Verkauft sich halt besser, ne?
Das war so, ich bin schon in Peru unterwegs, das war gegen Ende der Reise, war schon über 4000 Kilometer unterwegs und das kam dann durch die Filmproduktionsfirma, die gesagt haben, du, wir haben recherchiert, wenn du nochmal ein bisschen verlängerst die Reise, dann könnte das ein Weltrekord werden und das war dann so, aber ich habe davor nicht, danach auch nichts davon gesprochen.
Und das heißt, das war auch überhaupt nicht deine Motivation, jetzt hier irgendeinen Rekord aufzustellen?
Gar nicht. Für mich, sonst hätte ich es mir auch nicht so schwierig gemacht.
Ja.
Weil für mich, das ist mir auch ganz wichtig, das ist nur auch Leute, die sich wirklich damit beschäftigen, werden den Unterschied kennen. Für mich war das Schwierigste an der Reise in Peru, war gar nicht die Distanz zu laufen. Weil ich aus Erfahrung weiß ich jetzt, wenn du 5000 Kilometer laufen kannst, dann kannst du auch 10.000 Kilometer laufen und 20 und 50, ich könnte jetzt loslaufen und einmal um die Welt laufen. Also es wäre möglich, weil ich einfach aus Erfahrung jetzt weiß, dass der Körper sich irgendwann an die Belastung gewöhnt und wenn du jeden Tag dich nicht völlig verausgabst, Energiemanagement betreibst, kannst du jeden Tag einen Ultramarathon laufen und das, wenn du dich nicht verletzt, dann jeden Tag.
Ja.
Deswegen ging es gar nicht so um die Distanz, ich hätte auch weiterlaufen können. Es ging mir darum, ich wollte mir es umso schwieriger machen durch die Bedingungen in Peru. Und die waren sehr, sehr extrem. Ich bin durch verschiedene Klimazonen gelaufen, durch verschiedene Regionen wie Wüste, Hochgebirge und Dschungel. Vor allem Hochgebirge in Peru, da war ich oft auf über 5000 Höhenmeter unterwegs. Und da allein sich aufzuhalten, kann einen schon umhauen. Und das ist mir auch schon fast passiert.
Was ist denn sonst noch so passiert, was vielleicht auch ein wichtiger Punkt für dich während dieser Reise war, was man im Film nicht sieht?
Ja, ich habe ja auch schon gesagt, es ist ein wirklich kleiner Bruchteil, den man im Film sieht. Ich bin 87 Tage unterwegs gewesen und von den 87 Tagen, das sieht man auch nicht, war ich die meiste Zeit komplett alleine. Im Film sieht man, kommt das nicht so rüber, weil das ein Zusammenschnitt ist. Es kam auch öfter ein Kamerateam, aber ich war immer wochenlang alleine. Dann kam für eine Woche mal ein Kamerateam. Also ich war 80% der Zeit alleine, habe da mit der GoPro gefilmt, gibt es ja auch Aufnahmen. Deswegen gab es auch ganz oft Momente, wo keine Kameraleute da waren, wo ich ganz alleine war, wo ich auch nicht die Kamera angemacht habe. Zum Beispiel, das war auch nicht die extremste Situation, was man im Film gesehen hat. Ich war ganz oft in ähnlichen Situationen, auch komplett alleine, wo ich völlig durchnässt in den Bergen war, in den Anden, wo es weit und breit nichts gibt, sehr dünn besiedelt auch. Und ich bin da auch also fast vorm Unterkühlen gewesen auch. Das war auch teilweise sehr hart. Ja.
Wie bist du mit der Einsamkeit zurechtgekommen?
Also es war gar nicht so schlimm für mich, weil ich schätze die Zeit alleine immer. Ich bin auch so oft hier privat alleine unterwegs gerne. Und ich sehe das nicht als selbstverständlich, weil wir sind im Alltag immer von Menschen umgeben. Ich bin auch eher so ein introvertierter Mensch. Auch manchmal extrovertiert, aber eher introvertiert. Deswegen genieße ich die Zeit auch mal alleine. Und es hilft mir auch, deswegen habe ich im Film auch gesagt, es ist wie so eine Therapie für mich, diese Reise. Es ist bis heute auch noch, weil ich bin dann oft alleine mit meinen Gedanken und es macht was Positives mit mir, weil ich wirklich in der Zeit viel nachdenke, kreativ nachdenke und sehr viel reflektiere. Und auch, natürlich gibt es auch Momente, wo ich einsam bin. Ja, ich war über Weihnachten, über Neujahr, war ich ganz alleine irgendwo im Zelt in der peruanischen Wildnis. Aber ich weiß ja auch, das ist jetzt nicht für immer. weiß ja, bald bin ich wieder zu Hause, bald bin ich dann auch wieder in der Komfortzone und treffe meine Freunde wieder und wir gehen schön was essen. Aber in dem Moment funktioniere ich ganz anders. Ich bin wirklich auf so einer Reise. Es ist für mich nicht nur eine Reise, ein Abenteuer, Spaß. Es ist für mich auch gleichzeitig mein Wettkampf. Fast schon wie eine Mission, in der ich bin. Und da funktioniere ich auch ganz anders, ja.
Als ich ein bisschen recherchiert habe zu dir und dann auch gesehen habe, du warst auch lange im Kampfsport aktiv und da sieht man ja in deinem ersten Film auch ein paar Szenen, da dachte ich mir, boah, dieser Typ, der muss ja so richtig, richtig tough sein und so. Ja, einfach, dass du dem schon anschaust, ja, okay, der ist im Kampfsport aktiv, aber jetzt auch schon im Vorfeld, als wir Kontakt haben und jetzt auch so, wenn wir uns gegenüber sitzen, du kommst auch sehr eigentlich, ja, nicht nur natürlich empathisch, sondern auch zurückhaltend und eigentlich auch schon sehr sensibel in manchen Teilen. Gar nicht schlecht gemeint drüber, weil das sieht man ja auch im Film. Du zeigst wahnsinnig viele Emotionen. Ist es dann für dich auch einfach so ein Katalysator, das dann auch alles durchzustehen? Also da warst du schon immer so, dass du sagst, du gehst sehr offen mit deinen ganzen Emotionen rum, weil teilweise waren die Szenen wirklich so, wo ich mir dachte, oh mein Gott, ich will den gerade einfach nur in den Arm nehmen, das muss ja furchtbar sein. Und manche würden dann vielleicht sagen, ey, das cuttest du jetzt mal raus, weil das ist mir zu privat.
Nee, also ich habe die Produktionsfirma durfte machen, was sie wollen. Die haben auch einen guten Job gemacht, auch diese Emotionen einzufangen, sage ich mal. Und ich habe mir das vorher natürlich angesehen mit dem Film, als der Screener dann fertig war. Und ich war natürlich damit einverstanden. Ich find das auch schön, dass man offen damit umgeht. Auch zum Beispiel in schwierigen Momenten, die ich auch hatte, auch zu zeigen, dass ich gerade schwierige Momente erlebe. Ich kann mir auch vorstellen, dass es viele andere Sportler gibt da draußen, die gerne mal solche Momente für sich behalten oder nicht so gerne Schwäche zeigen möchten. Aber ich denke und ich glaube wirklich, jeder Sportler, ja, Ultraläufer, Marathonläufer, Extremsportler, jeder hat mal Momente, wo man sich denkt, ey, was mache ich hier gerade? Das alles ist blöd und man, das ist ganz, ganz normal. Das ist ganz normal. Und ich finde es ganz gut. Und deswegen bekomme ich halt auch oft so ein Feedback von den Leuten, die dann sagen, ey, das kommt sehr authentisch rüber. Und das ist für mich ganz wichtig, dass das auch authentisch ist. Und ja.
Du hast ja vorhin erzählt, dass du teilweise ja Pfandflaschen abgeben musstest, um dir sozusagen dein Essen fürs Training zu bezahlen. War jetzt dann der Extremsport und dieser, sag ich jetzt mal, Beruf des Abenteurers auch für dich so ein Ausweg, so eine Aufstiegschance auch aus dem, sag ich jetzt mal, Hochhaus raus?
Ja, auch. Auch, wenn man jetzt nicht irgendwie, also es war jetzt nicht klar, dass ich irgendwie, oder es war jetzt nicht garantiert, dass ich wirklich damit Erfolg haben würde.
Ja.
Und es ist auch wirklich eine Herausforderung. Ne? Es ist wie bei jedem Menschen, der sich selbstständig macht mit etwas quasi. Aber natürlich habe ich auch eine Chance gesehen, weil ich gesehen habe, weil ich einfach jemand bin, der auch wirklich sehr groß träumt und sehr groß denkt auch. Und genau, das hat mir natürlich auch die Motivation gegeben, dann auch nach den Sternen zu greifen quasi.
Ich finde, das ist wirklich bewundernswert, weil jetzt zum Beispiel auch Trailrunning ist ja ein Sport, da sieht man jetzt in Deutschland, wenn man mal bei diesen ganzen Veranstaltungen ist, da sieht man wirklich sehr wenige Menschen mit Migrationshintergrund. Du hast ja auch jetzt einen zweiten Instagram-Account gemacht, sozusagen für die türkische Community.
Hast du das mitbekommen? Ah, cool.
Ja, du hast das letztens gepostet und ich dachte mir so, ah, okay. Hat es für dich jemals eine Rolle gespielt, sozusagen dein familiärer, dein kultureller Background in diesem Sport?
Gar nicht. Ich bin einfach rein zufällig ab türkischem Migrationshintergrund. Mir ist aber auch schon immer bewusst gewesen, dass es da kaum oder gar nicht jemanden gibt. Oder dass allgemein der Sport in der Türkei noch nicht so bekannt ist. Das ist einfach ein Zufall, ja, würde ich sagen. Und warum auch ich diesen türkischen Kanal gemacht habe, weil es auch unter anderem ein Ziel von mir ist, das Ganze auch in der Türkei bekannter zu machen. Und weil ich halt auch gemerkt habe, dass ich mit dem Film zum Beispiel auch oder durch meine sozialen Medien viele Menschen inspirieren kann oder inspiriere. Ich bekomme sehr viele Nachrichten, auch heute noch Leute, die sich den Film jetzt anschauen, die gesagt haben, du hast mich so inspiriert und verändert oder ich habe jetzt auch mit dem Laufen angefangen und. Also wirklich, das macht mich sehr, sehr glücklich Und da dachte ich mir, okay, warum nicht auch in der Türkei, wo es kaum so etwas gibt, wo es kaum jemanden gibt, der sowas auch rüberbringt oder genau.
Und ich bin mir sicher, es geht ja nicht nur, oder dein Zielpublikum ist ja dann nicht nur, sag ich mal, die Türkei, sondern ja bestimmt auch irgendwie türkischstämmige Menschen, die hier in Deutschland wohnen, weil es ist ja oft so, also deswegen finde ich deine Story auch einfach so spannend, du hast es ja vorhin schon gesagt, es gab einfach keine Zeit und keinen Platz für Träume, als du groß geworden bist, ne? Alleinerziehende Mama mit 3 Kindern im Hochhaus und dann träumt irgendwie das jüngste Küken, dass er sich selber verwirklichen möchte. Ist es dir dann auch einfach, siehst du dich da auch so ein bisschen als Türöffner zu sagen so, hey, es gibt ja noch Tausende, wenn nicht Millionen andere Leute, jetzt nicht nur in Deutschland, die auch sozusagen halt ihre Wurzeln in anderen Ländern haben, deren Eltern irgendwann hierher gekommen sind, bestimmt eine schwierige Zeit hatten, dass du dann sagst, hey, auch ihr dürft träumen, weil ich bin mir sicher, es durften viele vielleicht, wie du es ja auch bei deiner Mama gesagt hast, die haben nie geträumt, dass ihr das sozusagen dann verwirklicht?
Ja, auf jeden Fall. Also bei mir, ich sage auch nicht, jeder muss jetzt Extremsportler werden, aber es gibt ja, jeder hat ja irgendeinen anderen Traum.
Ja.
Ich glaube, das kann man so für sich auch so ein bisschen was rausziehen für sich. Und es ist halt irgendwo einfach eine Inspiration und man kann sich ja überall inspirieren lassen. Und man muss einfach nur den Mut haben, auch zu träumen, ja, auch größer zu denken und über den Tellerrand auch hinausschauen. Und ich würde auch behaupten, dass sich die meisten Menschen auch unterschätzen. Ja. Mhm. Deswegen, also man kann immer mehr, als man glaubt. Und bei mir hat es auch sehr spät Klick gemacht, sage ich mal. Also das war so der Game Changer für mich, wo ich rausgefunden habe, so für mich, dass eigentlich jeder Erfolg haben kann, der danach strebt, der auch geduldig ist und Durchhaltevermögen hat. Und da dachte ich mir, hey, okay, nichts leichter als das, dann mache ich das. Mhm. Wenn ich dann aber am Ende meinen Traum leben darf, dann mache ich das. Dann gehe ich diesen Weg, egal wie lange der dauert. Und das glaube ich bis heute, das sage ich heute auch noch, derjenige, der so lange weitermachen kann, auch ohne die Ergebnisse seiner Bemühungen zu sehen, der wird noch größer Erfolg haben können. Sehr viel Geduld und Willenskraft.
Ja, das stimmt. Wir sind ja hier bei Alles Laufbar eigentlich natürlich hauptsächlich im Bereich Trailrunning unterwegs. Wie ist denn dein Bezug zum Trailrunning? Es ist ja ein Riesenbegriff eigentlich, ne? Ultrarunning geht auch nur auf der Straße, Ultrarunning gibt es auch im Trailrunning. Würdest du sagen, du bist irgendwie Teil dieser Trailrunning-Community oder als was würdest du dich eigentlich bezeichnen?
Oh, das ist eine super gute Frage. Ich habe bis heute Probleme damit, wenn mich jemand fragt, okay, was machst du genau? Ich bin Ultraläufer, Extremsportler, Abenteurer. Also das ist auch sehr allgemein,
ja.
Aber so würde ich mich auch beschreiben. Also ich bin kein klassischer Trailrunner, ich bin kein klassischer Marathonläufer, Ultraläufer. Es ist wirklich eher, wenn ich es so ein bisschen beschreiben müsste, weil mich auch das Abenteuer immer am meisten reizt. Es ist so ein Abenteuer-Running, aber auch Performance. Also ich will auch wirklich mich auch herausfordern. Deswegen achte ich auch schon drauf, dass es schon etwas ist, wo ich an meine Grenzen wieder stoße. Es gibt ja Trailrunning, Roadrunning. Für mich, Trailrunning macht mir auch am meisten Spaß, weil ich einfach die Natur unheimlich viel liebe. Ich liebe die Berge. Und das Trailrunning ist auch ganz anders als Roadrunning, weiß man. Ja, es ist so, es ist ganz interessant. Und ich liebe es einfach beim Trailrunning, bin ich in so einem Zustand, du bist so fokussiert, weil du auf jeden Schritt auch achten musst. Es ist viel technischer auch. Und deswegen liebe ich das Trailrunning, aber ich laufe auch gerade bei meinen Projekten auch viel Road. Es ist irgendwie ein Mix aus allem, aber am meisten bin ich eher genau immer das Ziel, das Abenteuer zu erleben.
Okay, dann vielleicht können wir uns ja darauf einigen, du bist so ein Fünftel Trailrunner vielleicht von den ganz vielen Dingen. Verfolgst du denn, sage ich jetzt mal, den in Anführungszeichen klassischen Sport Trailrunning? Also wir zum Beispiel haben montags immer unsere Zusammenfassung von diese Rennen gab es am Wochenende, da waren die Platzierungen. Hast du da irgendwie überhaupt einen Einblick oder sagst du, nee, so du machst es zwar, aber du weißt jetzt nicht unbedingt, wer die Favoriten beim UTMB Ende August in Chamonix sind?
Also erst einmal folge ich euch auf Instagram.
Sehr gut.
Deswegen sehe ich immer eure Posts und die sind sehr informativ, ehrlich gesagt. Und da schaue ich natürlich immer rein. Danke. Hab dann mitbekommen, hier beim Western States, wer da gewonnen hat und alles. Und bin auch ein Riesenfan nicht, aber ich bewundere Kilian Jornet auch zum Beispiel, weil er einfach krass ist, so, ja. Würde ich mal sagen.
Und?
Ja, genau. deswegen, also ich, aber aktiv verfolge ich das nicht, weil, wie gesagt, was ich mache, ist ja auch schon auch sehr unterschiedlich.
Ja.
Deswegen, ich beschäftige mich dann eher mit anderen Dingen. Zum Beispiel, ich beschäftige mich sehr viel mit, wo könnte ich wieder bald ein neues großes Projekt Abenteuer erleben, und ich beschäftige mich mit ganz vielen verschiedenen Orten der Erde. So komme ich auch auf die ganzen Länder quasi, die mich interessieren, wo ich eine Herausforderung sehe. Das ist so, wo ich mich dann auch immer beschäftige.
Du könntest ja für nächstes Jahr dann trotzdem mal ein neues Ziel setzen. Da kommst du nämlich mal in Garmisch vorbei. Da gibt es den Garpa Trail, da gibt es den Zugspitz. Und dann können wir gerne mal, dann führe ich dich gerne mal in die Welt eines organisierten Trailruns ein, weil es macht schon auch Spaß.
Ja, glaube ich wirklich.
Ja.
Ich sehe, also es ist auch ein großer Unterschied zu dem, was ich mache. Und es,
ja.
Deswegen interessiert mich das auch sehr, da einfach mal mitzumachen. Weil der Unterschied zwischen mir und einem klassischen Trailrunner, UTMB-Runner, Marathonläufer ist, bei meinen Projekten, ich darf mich nicht völlig verausgaben, muss aber auch jeden Tag performen.
Mhm.
Es ist sehr viel Energiemanagement, auch beim Trailrunning und Ultralaufen natürlich auch, aber es ist eine ganz andere.
Es ist anders.
Möglichkeit. Zum Beispiel, als ich unsupported durch Peru gelaufen bin, da habe ich ganz andere, mit ganz anderen Themen mich beschäftigt, ja auch.
Woher kriege ich mein Essen?
Ja, Essen, dies, also es ist wirklich ganz, ganz anders. Und auch, dass ich auch länger unterwegs bin. Aber, und was auch sehr ausschlaggebend, auch mental sehr herausfordernd ist bei mir, ich bin halt komplett alleine. Und du hast nicht am Straßenrand irgendwie Leute, die dir noch zujubeln. Und das ist etwa eine Erfahrung, die ich unbedingt mal machen möchte.
Ja.
Weil ich war als Fußballer damals auch schon so, dass ich bei mehr Zuschauern im Stadion habe ich auch immer besser performt. Weil das hat mich immer gepusht.
Ja.
So jetzt, aber bei meinen Reisen bin ich halt oft komplett allein. Das ist schon nochmal eine Herausforderung mental.
Das würde mich nämlich auch mal interessieren. Du dokumentierst auf Insta ja auch immer mal dein Training, wie du dann auch wirklich kompetitiv abschneidest, weil das ist ja auch so eine Komponente, die hast du ja gar nicht. Du weißt natürlich, ja, was du selber kannst, aber im Vergleich hast du einfach keinen Vergleich. Ist das sowas, ist dir das wichtig? Du hast Fußball gespielt, du warst im Kampfsport unterwegs, da musst du dich ja messen, da bist du ja kompetitiv. Du hast ja auch gesagt, du warst beim Kampfsport jetzt auch, hast Profikämpfe gemacht. Ist das was dir fehlt, dieses dich mit anderen messen? Oder sagst du, nee, das langt mir komplett, wenn ich meine Grenzen jedes Mal selber austeste und verschiebe?
Ja, ich bin sehr ehrgeizig. Ich bin sehr competitive. Aber bei dem, was ich mache, ist es ja auch ein Wettkampf gegen mich selbst, wie du schon sagst. Und es ist wirklich jeden Tag ein Wettkampf gegen mich, weil man muss immer jeden Tag sich selbst besiegen. Jeder Tag ist wirklich hart. Man hat immer andere Schwierigkeiten. Und dann am Ende des Tages hast du ein riesen Erfolgserlebnis. Ja, du hast das Gefühl, wenn du dich jeden Tag, 87 Tage lang, immer überwindest, das macht was mit dir. Du hast das Gefühl, dass du dich selber unter Kontrolle hast. Und aber es ist natürlich sehr interessant für mich, weil ich muss bei meinen Projekten nicht unbedingt schnell sein. Ich achte nicht auf Pace. Das ist, wie gesagt, unmöglich, weil ich manchmal auf einem schweren Gepäck laufe.
Ja.
Aber ich würde behaupten, dass ich auch ein schneller Läufer bin. Und konnte mich jetzt aber noch nicht messen mit anderen Läufern. Deswegen ist das natürlich sehr interessant. Aber was mich halt reizt, ich würde jetzt nicht komplett wechseln. Ich würde gerne mal bei Rennen teilnehmen. Aber was mich halt am meisten reizt, ist halt einfach das Abenteuer, dieses Gefühl, frei zu sein, auch komplett, auch nicht so verkopft zu sein, ja, auch beim Rennen. Aber es sind halt andere Dinge dann.
Cool, dann können wir das gerne mal machen. Also mit mir musst du dich nicht messen. Aber das wäre ja wirklich mal eine coole Sache. Kommen wir mal ganz kurz zu deinem Training. Wie schaut denn so eine typische Woche Training im Leben von Savas Kuban aus?
Also ich bin jemand, der gar nicht so spezifischen Plan hat. Ich mag das nicht. Ich bin allgemein immer so. Ich plane
auch nicht.
Ich plane auch nie meine Projekte ins Detail.
Ja.
Also ich weiß. Und mittlerweile bin ich ja auch sehr erfahren in dem, was ich tue. Deswegen auch im Training. Also ich weiß, ich kenne meinen Körper richtig gut, dadurch, dass ich halt oft schon an die Grenze gegangen bin. Deswegen weiß ich immer, wann ich was brauche. Ich weiß immer ganz genau, wann ich Recovery brauche. Worauf ich immer auch sehr viel Wert lege, das empfehle ich auch jedem Anfängern auch immer, auch viel, viel Training im Fitnessstudio zu machen oder sehr viel Krafttraining zu machen auch. Deswegen, das ist für mich immer ganz wichtig, dass bei mir, bei dem, was ich mache, es ist sehr viel mehr Kopfsache. Mhm. Es ist sehr viel Willenskraft, Kopfsache. Und ich glaube, das ist auch meine größte Stärke. Also ich bin nicht der schnellste, stärkste Athlet der Welt, aber ich habe einen sehr starken Willen. Ich bin mental sehr stark. Aber trotzdem, ja, muss ich ja mich auf meinen Körper verlassen können. Deswegen trainiere ich meinen Körper so, dass der das auch immer alles aushält, was mein Kopf immer so vorhat. Deswegen lege ich da sehr viel Wert auf, also Krafttraining. Ich stretche mich auch fast täglich auch. Mobility-Übungen und mit Laufdistanzen mache ich das auch immer nach Gefühl. Ich kann jetzt nicht 365 Tage im Jahr hunderte von Kilometern in der Woche laufen. Deswegen, da höre ich auch auf mein Gefühl. Es gibt Phasen, wo ich dann etwas runterfahre, wenn ich jetzt weiß, es steht jetzt bald kein neues großes Projekt an. Mhm. Und dann kann ich auch im richtigen Moment wieder hochfahren. Und das heißt dann, dass ich dann einfach knapp 200 Kilometer in der Woche laufe. Genau, also so, dass sich der Körper so dran gewöhnt.
Dran gewöhnt, ja.
Aber genau, weil während so einem Projekt, da laufe ich am Tag 70, 80 Kilometer.
Ja.
Das sind dann noch viel, viel mehr in der Woche.
Das stimmt.
Aber wie gesagt, nach so einem Projekt ist natürlich auch wieder Recovery da. Ich bin natürlich dann auch voll erschöpft und merke das dann auch.
Ja. Wie hat sich denn jetzt dann eigentlich seit dem Film oder seit dieser ganzen Peru-Geschichte sag ich mal, deine Lebenssituation, dein Lebensstandard geändert? Ich hoffe, du musst jetzt keine Pfandflaschen mehr zurückgeben, um dir dein Essen zu kaufen, aber sagst du bist da jetzt auf einem guten Weg? Oder wie schwierig, / einfach ist das? Wo stehst du da gerade?
Also es ist nie einfach. Es ist immer ein Auf und Ab. Aber es hat trotzdem sehr viel verändert. Wie gesagt, durch den Film, es ging in den Medien komplett, also international, da konnte ich mich so ein bisschen auf mich aufmerksam machen und mich vermarkten. Und ich habe dann in den letzten Jahren, das ist schon ein paar Jahre her, sehr viel Erfahrung gesammelt und herausgefunden, worauf kommt es an. Weil, wie du schon sagst, also Extremsportler, Abenteurer, es ist ja kein normaler Beruf. Also man kann auch nicht irgendwelche Preisgelder oder so gewinnen oder wie auch immer. Deswegen ist es kommt schon auf was anderes aus. Und das ist so heutzutage Social Media. Ja, es ist super wichtig, dass man auf Social Media aktiv ist, dass man zum Beispiel, wenn man Sponsoren hat oder wenn man Sponsoren gewinnen möchte, dann muss man auch einen Mehrwert bieten. Ja, ob das jetzt Sichtbarkeit ist, ob das jetzt mit den Projekten ist, wie auch immer. Und das ist so, was ich gelernt habe. Es ist wirklich, ich kann die krassesten Projekte der Welt machen. Ich kann tausende Rekorde brechen, wenn ich Rekorde brechen wollen würde. Das würde mir nicht so viel bringen, wenn ich nicht wüsste, wie man sich vermarkten muss. Weil das ist, wenn man davon leben möchte, dann muss man sich damit beschäftigen. Der sich am besten vermarktet, der kann vielleicht am erfolgreichsten sein. Und heutzutage mit TikTok, Social Media, es gibt viele YouTuber, die jetzt ähnliche Projekte machen, kleinere Projekte, aber die davon weit, weitaus mehr viel besser leben können als andere. Deswegen, ob man will oder nicht, man muss sich damit beschäftigen. Und das ist so etwas, was ich so in den letzten Jahren immer mehr rausgefunden habe und mich dann auch bemüht, darauf weiterzukommen. Was mir unheimlich hilft, ist, ich halte Vorträge, also ganz normal als Keynote-Speaker, Motivationsvorträge, werde ich von Unternehmen gebucht und da habe ich auch super Erfahrungen mitgemacht. Das liegt mir einfach, das Feedback ist super und das hilft mir sehr, für davon leben zu können. Ansonsten arbeite ich auch mit Sponsoren zusammen und vermarkte die Projekte nochmal ganz anders, die auch immer spannender werden. Es wird immer, das ist immer mein Wunsch, dass es immer mit der Kamera begleitet wird, wie jetzt bei meinem zweiten Film. Da ist auch der Grund, nicht nur um das Ganze zu vermarkten, also mit dem Film allein wird man nicht verdient, das ist mehr so ein Investment, aber es ist mehr so Marketing, aber auch um einfach die Menschen so richtig mit auf meine Reise mitzunehmen in Form von Social Media und einem Dokumentarfilm. Und wie du auch schon gesagt hast, schaust dir gerne auch so Dokumentarfilme an, und ich war auch, bevor ich überhaupt anfing zu laufen oder Rad zu fahren, war ich auch ein Riesenfan von so Dokumentarfilmen, Radreisen.
Liebe ich.
Auf YouTube gibt es auch ganz viele Filme, die ganz einfach sind mit einer ganz einfachen Kamera.
Ja.
Und das habe ich damals schon geguckt, also bevor ich das überhaupt selber gemacht habe.
Ja.
Und deswegen kann es ruhig mehr von so derart Dokumentarfilm geben. Und genau, das mache ich jetzt auch. Ansonsten habe ich was vergessen. Ja, wie gesagt, es ist halt heutzutage sehr viel Marketing.
Ja, das stimmt. Bedeutet das dann für dich aber irgendwie auch, dass du dann bei jedem Projekt irgendwie noch was Krasseres machen musst? Oder wie groß ist dieser Anteil, ich muss mich jetzt vermarkten, das muss irgendwie geil beim Publikum ankommen. Hemmt dich das dann auch irgendwie in dem, was du machst? Oder sagst du, nee, es geht im Prinzip erstmal darum, worauf ich Bock habe und dass mich dieses Projekt jetzt irgendwie erfüllt?
Das Letzte. Also wie gesagt, es ist für mich immer ganz wichtig, dass ich die Herausforderung darin sehe und ich auch diesen Reiz sehe. Ja? Zum Beispiel, es kann sein, dass es vielleicht ein bestimmter Ort ist auf der Erde, wo ich immer schon hin wollte und wo es halt wunderschön ist, wo ich auch die Herausforderungen sehe, durch die Bedingungen zum Beispiel. Und was ich so liebe an dem, was ich tue, ist auch der Unterschied. Ich kann kreativ sein. Ich erstelle meinen eigenen Wettkampf, meinen eigenen Lauf, mein eigenes Projekt, mein eigenes Abenteuer. Und da kann ich sehr kreativ sein. Ich habe viele Schwächen, aber eine Stärke ist, dass ich ein kreativer Mensch bin. Und ich komme dann auch wirklich auf so verrückte Ideen, wie jetzt zum Beispiel auf einer geraden Linie durch die Mongolei laufen. Das war auch einfach eine kreative Idee. Ich hätte auch einfach ganz normal durch die Mongolei laufen können. Das wäre aber nicht mehr die Herausforderung gewesen. Weil die Grenzen verschieben sich mit der Reise, das stimmt. Und es ist auch gar nicht so, dass ich höher, weiter, schneller und so gar nicht. Wenn ich wollen würde, könnte ich jetzt auch einmal um die Welt laufen. Will ich aber nicht, reizt mich nicht. Ich will nicht so lange weg sein. Deswegen versuche ich das halt einfach so kreativ zu gestalten. Oder wie gesagt, jetzt mit dem neuen Projekt, was ich dir gerne verrate, wenn du willst. Da ging es auch eher so darum, weil ich halt ganz bestimmt an diesem Ort laufen wollte, das für mich entdecken wollte. Das ist auf jeden Fall das Erste, woran ich denke, wenn ich an ein Projekt erstelle quasi.
Ja.
Und danach kommt das dann, okay, wie könnte man das vermarkten? Und wie gesagt, es ist gar nicht so der Reiz, ich muss jetzt immer das Krasseste machen und hier jeden übertreffen, das stimmt gar nicht.
Würde, glaube ich, sich am Ende auch für dich nicht auszahlen. Also weil dann machst du ja was sozusagen fremdgetrieben und nicht mehr aus dieser intrinsischen Motivation. Es wäre meine nächste Frage gewesen, ob du schon ein Projekt in der Pipeline hast, ob es noch einen Ort gibt, wird es wahrscheinlich noch viele geben auf der Welt, wo du gerne mal hinfliegen wollen würdest und ob du verrätst, was dein nächstes Projekt sein wird.
Ja, dir verrate ich es gerne. Ich habe es noch gar nicht auf meinen Social-Media-Kanälen gemacht.
Give it to me.
Mache ich sehr, sehr gerne, weil ich wollte das in Form von eines Videos auch ankündigen, aber ich kann es hier jetzt einfach machen. Alle, die jetzt zuhören, haben einfach dann Glück gehabt, also weiterhin zuhören.
Sehr gut.
Und und zwar bin ich ja Deutsch-Türke,
ja.
Gesagt. Und als Kind, musst du wissen, ich bin in Deutschland geboren und aufgewachsen und ich konnte mich mit der Türkei nicht so riesengroß identifizieren, weil ich halt in Deutschland zur Schule gegangen bin. Ich kann Deutsch besser sprechen als Türkisch. Und wir waren halt auch immer, wenn wir die Möglichkeit hatten, Urlaub zu machen, wenn man das Urlaub nennen darf, dann sind wir halt in die Heimatstadt meiner Mama gereist. Mhm. Das ist ein kleines Dorf, in kleiner Provinzstadt und das war für ein kleines Kind nicht so spannend. Deswegen habe ich da auch nicht so gute Erinnerungen gehabt und danach habe ich einfach nicht, wir haben nicht die Möglichkeit gehabt, da irgendwelche Hotelurlaube zu machen. Und deswegen habe ich bis heute nicht so viel von der Türkei gesehen und Türkei ist ein wunderschönes Land und auch sehr groß. Das unterschätzt man. Da sage ich dir auch gleich, warum das so groß ist. Ich habe Istanbul gesehen. Ich habe die Heimatstadt meiner Mama gesehen und ich war einmal irgendwo an der Küste. Das war es aber auch schon. Deswegen habe ich die Idee gehabt, durch die Türkei zu laufen. Und zwar nicht einmal durch. Das wäre auch wieder, ich will halt wieder länger weg sein, weil ich habe in der Mongolei war ich ein paar Wochen unterwegs mit dem Projekt. Das war mir schon fast zu kurz. Ich will halt wieder länger unterwegs sein, Abenteuer erleben, viele Menschen treffen. Deswegen habe ich überlegt, von Istanbul nach Istanbul zu laufen. Und zwar umrunde ich die Türkei. Also komplett große Runde um die Türkei, an den Küsten entlang. Und das Spannende in der Türkei ist auch, die Regionen sind sehr unterschiedlich.
Ja.
Also in fast jedem Land, so Norddeutschland, Süddeutschland ist auch sehr unterschiedlich. Aber in der Türkei auch ganz besonders. Und die Menschen sind auch, die Kulturen sind auch da immer sehr unterschiedlich. Und das ist für mich sehr interessant. Und ich werde, sind dann auch knapp 5000 Kilometer, ähnlich wie in Peru.
Wow.
Und ich werde da täglich, ich strebe so ein bisschen 70, 80 Kilometer, vielleicht auch mehr pro Tag, die ich laufen möchte. Da werde ich dann auch über 2 Monate unterwegs sein. Und ja, ich freue mich sehr darauf, weil ich mir das schon ungefähr vorstellen kann. Und das mache ich ja immer vor so einer Reise. Ich gehe diese ganze Reise im Kopf immer schon durch. Das hilft mir dann mental auch, mich vorzubereiten,
ja,
das Ganze zu visualisieren. Und ich freue mich am meisten wirklich auf die Interaktion mit den Menschen, weil ich wieder allein unterwegs bin, unsupported. Das heißt, ich muss halt immer mich mit den Leuten unterhalten, weil ich nach dem Weg fragen muss, nach Restaurant und Unterkunft. Und Türkei ist ein sehr gastfreundliches Land und es gibt auch super Essen. Das heißt, ich werde anders als in der Mongolei oder in Peru auch teilweise, wo ich oft gehungert habe, werde ich unterwegs wahrscheinlich sehr viel gutes Essen finden. Und wie gesagt, auch ein Grund, ich habe dir gesagt, so etwas gab es halt in der Türkei noch gar nicht. Dann auch noch als Türke, Deutsch-Türke, könnte das super spannend werden. Ich will Kulturen miteinander verbinden. Ich möchte in der Türkei auch die Leute ansprechen mit dem Lauf. Das Ganze wird auch medial begleitet in der Türkei, aus Deutschland. Es wird teilweise wieder ein Kamerateam dabei sein und hoffentlich dann wieder am Ende ein Dokumentarfilm entstehen.
Hört sich mega geil an. Ne? Ich habe jetzt parallel tatsächlich hier mal gerade Google Maps aufgemacht. Ich war jetzt auch letztens zum allerersten Mal in Istanbul auf meinem Weg nach Nepal und habe es extra so gelegt, dass ich 24 Stunden Layover hatte, dass ich wenigstens mal für ein paar Stunden in die Innenstadt springen konnte. Fand es auch absolut geil. Also so einfach so viel noch zu entdecken. Wann geht's los bei dir? Hast du schon einen Zeitplan?
Ja, es geht schon sehr bald los. Also Ende August, Anfang September.
Wow.
Ja, das ist schon bald. Das ist auch der beste Zeittraum, finde ich.
Ja.
Weil es Spätsommer ist. Also ich muss nicht unbedingt in der Hitze laufen. Und bin auch vor dem Winter auch wieder dort. Aber werde wahrscheinlich auch im Norden der Türkei auf dem Rückweg dann. Lauf gegen den Uhrzeigersinn.
Ah, okay.
Auch vielleicht Schnee erleben. Es ist auch, und wie gesagt, sehr vielseitig, vor allem der Norden, auch sehr viele schöne Berge, sehr viel Grün. Und die Türkei, das unterschätzt man immer. Und selbst ich als Deutschstück habe das sehr spät erst erfahren, dass die Türkei, weil viele aus Deutschland, die kennen die Türkei als so Hotelurlaub, Strandurlaub. Aber die Türkei
hat so viel mehr.
Das, ja, genau.
Ja.
Ja, aber es gibt so viel mehr. Ich wusste gar nicht, dass man snowboarden kann, dass man Skifahren kann, dass man Mountainbiken, Kappadokien machen kann.
Ja.
Es gibt so viele Aktivitäten in der Türkei und das ist so auch das Ziel von mir, darauf aufmerksam zu machen, dass man so ein bisschen wegkommt von Türkei ist nur Strandurlaub und es hat so viel mehr zu bieten. Ich kenne auch viele Nicht-Türken. Als Türke ist es einfach gesagt, dass ich so viel schwärme auf der Türkei. Aber ich kenne auch so viele Deutsche, also Deutsch-Deutsche, die dann auch so von der Türkei schwärmen, die öfter auch dort waren und nicht nur in den bekannten Städten.
Ja.
Und genau, also spätestens mit dem Film dann, hoffentlich kann ich dann noch mehr coole, authentische Eindrücke auch wieder liefern.
Cool, also wird es dann auch so ein bisschen eine Reise zu deinen Wurzeln.
Ja, also ich habe mir wirklich die Route angesehen oder die erstellt und höchstwahrscheinlich laufe ich dann, und das ist auch eine coole Story dann auch, im Heimatdorf meiner Mama entlang.
Cool.
Und ich habe da, wie gesagt, noch ganz viel Familie und das wird mega cool, ja.
Das kann ich mir vorstellen. Wir sind jetzt tatsächlich schon bei über einer Stunde. Wir können noch ewig viel reden, aber du saßt heute lang im Zug. Du willst noch eine Runde laufen gehen. Heute Abend sehen wir uns dann nochmal bei deiner Filmpremiere. Eine Frage habe ich noch an dich. Wann gehst du glücklich ins Bett?
Boah, das ist eine gute Frage.
Was muss da an dem Tag passieren?
Gar nicht so viel. Also der Sport an sich macht mich immer glücklich.
Ja.
Ich habe dann wahrscheinlich trainiert, war laufen oder wie auch immer. Kaffee trinken. Ich bin Kaffeeliebhaber. War vielleicht viel in der Natur draußen und das reicht mir, um einfach glücklich zu sein. Und das war dann auch für mich ein produktiver, schöner Tag und das reicht mir.
The simple life. Schöne Antwort. Lieber Savas, vielen Dank, dass du heute gekommen bist. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, dieses Gespräch. Ich hoffe, wir laufen irgendwann auch mal gemeinsam ein paar Kilometer. Heute bei sehr gerne. Über 30 Grad habe ich die Sachen heute mal zu Hause gelassen. Ich skippe. Vielen lieben Dank und ich freue mich auf die Filmpremiere.
Danke.